Radio 1. Nur für Erwachsene.
Falls Sie schon jemals beschimpft worden sind als Moralapostel, herzlichen Glückwunsch. Dann nehmen Sie offenbar einen Wert sehr ernst, der das Zusammenleben der Menschheit überhaupt erst möglich macht. Das lerne ich im neuen Buch des Philosophieprofessors Hanno Sauer von der Universität Utrecht in den Niederlanden. Es trägt den Titel Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Guten Morgen, Herr Sauer.
Guten Morgen.
Sie haben eine philosophische Geschichte geschrieben zu moralischen Wertvorstellungen vom Anbeginn der Menschheit bis heute. Was ist denn das eigentlich, Moral?
Es ist schwer zu definieren, was Moral ist, deswegen lässt man es lieber. Ich glaube, was ein besserer Ansatz ist, ist, dass man versucht, einige Hauptaspekte herauszugreifen dessen, was wir Moral nennen. Und im Buch mache ich das mit einer chronologischen Einteilung und fange an, davon zu erzählen, wie unsere Moral uns als kooperatives Wesen geformt hat, wie sie uns ermöglicht, zusammenzuleben. Und es geht dann weiter, davon zu erzählen, welche Rolle das Strafen und das Sanktionieren für unsere Moral spielt, was der Zusammenhang zwischen Moral, Gerechtigkeit und Ungleichheit ist, wie kulturelle Vielfalt unsere Moral ermöglicht und wie Moral unsere kulturelle Vielfalt ermöglicht und auch was der Zusammenhang zwischen Identität, Zugehörigkeit und die wichtigsten Aspekte unserer Moral. Und ich habe versucht, eine Geschichte davon zu erzählen, wie die Normen, Werte, Praktiken und Institutionen zustande kommen, die uns unser gemeinsames Zusammenleben ermöglichen.
Wie ist denn die Moral zum Menschen gekommen? Also was hat die ersten Menschen veranlasst, moralisch zu handeln?
Man muss sich vorstellen, dass vor einigen Millionen Jahren, da reden wir noch von unseren nicht ganz menschlichen Vorfahren, wir uns auf einmal in einer Umgebung wiedergefunden haben, so ungefähr in Ostafrika, die plötzlich starken klimatischen Veränderungen unterworfen war und auch geografischen Veränderungen. Und Moral, das heißt unsere Kooperationsfähigkeit, unser Teilen von Risiken und Teilen von Vorteilen in unserer sozialen Interaktion, hat es uns erlaubt, unsere Verletzlichkeiten zu kompensieren, zum Beispiel uns zu schützen gegenüber großen Raubtieren oder gemeinsam zu jagen oder gemeinsam zu sammeln und zusammenzuleben. Und das ist eigentlich der Ursprung unserer Moral, der in unserer Kooperationsfähigkeit liegt.
Aber wie genau funktioniert das? Also warum spielt die Moral eine Rolle beim gemeinsamen Jagen?
Man muss ja zum Beispiel gemeinsam Pläne machen können. Man muss dafür sorgen können, dass die Gruppe gemeinsam Erfolg hat und dass nicht einzelne Mitglieder in der Gruppe zum Beispiel nicht mitmachen oder ihren Beitrag nicht leisten, aber dann am Ende trotzdem profitieren wollen von dem Erlegten. Und das alles sind schon moralische Kategorien, die essentiell sind für uns als Spezies und später dann auch als kulturelles Wesen, um so zusammenleben zu können, wie wir das heute machen.
Ich habe immer gehofft, dass die Moral etwas ist, was in der Natur des Menschen verankert ist. Lerne ich jetzt bei Ihnen, dass es eher etwas ist, was wir notgedrungen befolgen müssen, um in Frieden mit anderen leben zu können?
Beides. Es liegt schon in unserer Natur angelegt, dass wir eine besonders außergewöhnlich ausgeprägte Kooperationsfähigkeit haben, die auch in ihrer Form und in ihrem Inhalt sich von anderen Tierarten zum Beispiel sehr stark unterscheidet. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch sehr lernfähige, flexible, sehr plastische und kulturell lernfähige Wesen, denen es auch gelingen kann, in sehr vielfältigen Lebensformen zu leben. Also einerseits ist die Moral schon als Grundfähigkeit, die Fundamente der Moral sozusagen, in unserer Natur angelegt. Aber andererseits sind wir auch Wesen, die unter verschiedenen Bedingungen diese Normen und Werte verschieden ausgestalten können. Und da gibt es natürlich große Diversität in der menschlichen Gemeinschaft.
Ist es so, dass moralische Schranken nicht auch meine individuelle Freiheit begrenzen? Oder umgekehrt gefragt, wer mächtig genug ist, ohne Moral herrschen zu können, wird er das tun?
Moralische Normen sind ja Regeln. Und Regeln haben grundsätzlich erstmal die Funktion, Freiheiten einzuschränken, auf der einen Seite. Aber in der Regel betrifft ja diese Einschränkung unserer Freiheiten eine Einschränkung, bestimmte Dinge zu tun, die der Gemeinschaft schaden und auch uns selbst schaden in der Regel. Also das heißt nicht, dass diese Freiheitseinschränkungen nicht eine gute Idee wären oder dass die ungerechtfertigt wären. Also Moral heißt immer auch Einschränkung auf der einen Seite, dass man sich nicht mehr egoistisch verhalten kann oder nicht mehr antisozial verhalten kann, wenn man diese Regeln befolgt. Aber andererseits entstehen natürlich auch ganz neue Freiheiten, die überhaupt erst durch unsere Moral in die Welt kommen. Also wenn wir bestimmte Formen des Lebens haben und der Arbeitsteilung und des Teilens von Risiken und des Teilens von kooperativen Vorteilen, dann können wir auf einmal ganz anders miteinander zusammenleben und es eröffnen sich ganz neue Chancen und Möglichkeiten. Also der Netto-Freiheitsgewinn, der durch die Moral zustande kommt, ist weitaus größer als die Einschränkungen, die für uns dadurch entstehen.
Ich verstehe Ihr Buch so, dass Sie vor allen Dingen deshalb so tief eingestiegen sind in die Evolutionsgeschichte der Moral, um die Gegenwart besser zu verstehen. Also eine Zeit, in der die Moral ja durchaus auch als Waffe eingesetzt wird, unter Staaten, aber auch unter vermeintlichen Minderheiten. Matthias Lohre hat da vor ein paar Jahren ein viel diskutiertes Buch zugeschrieben, Das Opfer ist der neue Held. Ist das eine neue Entwicklung, stark werden, indem man andere moralisch anklagt?
Also ich glaube schon, dass wenn man die Gegenwart verstehen will, dass man dann die Ursprünge dieser Gegenwart verstehen muss und dass man die Geschichte dieser Gegenwart durchleuchten muss. Und das habe ich ja versucht in meinem Buch, indem ich einen sehr langen Bogen spanne. Vor 5 Millionen Jahren geht's los, dann 500.000 Jahre, 50.000 Jahre, 5.000 Jahre, 500 Jahre, 50 Jahre und 5 Jahre. Und da werden die verschiedenen Elemente der Moral zusammengefasst und dann wird erzählt, wie sich das heute in der Gegenwart neu kombiniert. Und es ist schon natürlich richtig, dass der Status einer benachteiligten Gruppe anzugehören, heutzutage sehr stark betont wird. Aber natürlich ist das auch erstmal eine gute Sache. Das soll ja auch so sein. Es gibt ja in jeder Gesellschaft benachteiligte Gruppen, entrechtete, geknechtete und unterdrückte Gruppen. Und wenn deren Status verbessert wird und angehoben wird, dann ist das erstmal ja Sinn der Sache von sozialen Gerechtigkeitsbewegungen zum Beispiel. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es manchmal problematische und exzessive Fehlentwicklungen in diesem an sich berechtigten Ansatz, der darin besteht, dass zum Beispiel Anreizstrukturen entstehen, die den eigenen Opferstatus zu übertreiben vielleicht. Oder es kommt irgendwann der Punkt, an dem Gruppen für sich einen Opferstatus reklamieren, der eigentlich gar nicht vorhanden ist. Also man hört ja immer wieder, dass angeblich weiße Männer in ihren Privilegien bedroht sind. Aber das ist ja eigentlich Unsinn. Und ich kann als weißer Mann berichten. Das geht uns nach wie vor hervorragend.
Herzlichen Dank an den Philosophieprofessor Hanno Sauer von der Universität Utrecht in den Niederlanden. Und sein sehr lesenswertes Buch Moral, die Erfindung von Gut und Böse ist im Piper Verlag erschienen. Herr Sauer, danke dafür und Ihnen ein schönes Wochenende.
Danke Ihnen, Ihnen auch.